Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dreiländereck, der Sendung, zu der wir das gesamte Konterfunk-Sendegebiet an einen Tisch holen mit je einem Gesprächspartner aus Deutschland, der Schweiz und Österreich zu einer Diskussion über ein bestimmtes Thema. Wir loten aus, wo bewegen sich die drei Nationen im Gleichklang, wo ticken sie unterschiedlich. Mein Name ist Stefan Milius und heute sprechen wir über den Umgang mit islamischen Gemeinden. Der Islam ist in allen drei Ländern laut Statistiken, aber auch in der täglichen Wahrnehmung ein wachsender Teil der Gesellschaft. Das bringt Herausforderungen mit sich für die Politik, die Bildung, aber auch für unsere Kultur- und Werteordnung. Wie groß sind diese Herausforderungen und wie werden sie angegangen? Dazu begrüße ich aus Deutschland die Ethnologin und emeritierte Professorin Susanne Schröter, aus der Schweiz Saida Keller-Messali, Publizistin und Kritikerin des politischen Islam und aus Österreich Manfred Maurer, Journalist und Kolumnist für verschiedene Zeitungstitel. Ich möchte mit einem kurzen pauschalen Rundblick beginnen und mit der Frage, wie sieht dieser Umgang mit islamischen Gemeinden in ihrem jeweiligen Land heute aus und wie hat er sich auch in den letzten Jahren entwickelt? Also welche Rolle spielt die Gemeinschaft der Muslime bei Ihnen aktuell? Frau Schröter, wie würden Sie das für Deutschland beschreiben?
Ja, die islamischen Gemeinden, Gemeinschaften, vor allem die Dachverbände, spielen eine ganz wichtige Rolle als Ansprechpartner sowohl für staatliche Einrichtungen als auch für Kirchen, Gewerkschaften, wir sitzen im Rundfunkrat. Also es sind die zentralen Instanzen, die man aufruft, wenn es um den Islam geht. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass man in Deutschland eigentlich nicht umgehen kann mit einem großen heterogenen Feld von Muslimen, sondern man setzt sozusagen die Kirchenbrille auf und ist auf der Suche nach einer islamischen Kirche, wohl wissend, dass es die nicht gibt. Aber als Ersatz nimmt man vor allem die islamischen Dachverbände, weil es eben die größten Einrichtungen sind. Und man hat immer das Bedürfnis, dass man sozusagen große Teile der Muslime in irgendeiner Weise über ihre Repräsentationsorgane ansprechen kann. Also das ist der Grund, weshalb die islamischen Dachverbände, überhaupt die islamischen Gemeinden, der organisierte Islam im Fokus von Politik und Zivilgesellschaft steht. Und damit sind verschiedene Probleme verbunden, auf die wir sicherlich zu sprechen kommen.
Ist das in der Schweiz einfach Faktor 10 kleiner, weil die Schweiz 10-mal kleiner ist, Frau Keller-Messali, oder ist das ganz ein anderer Umgang aktuell?
Ich glaube, es hat sehr viele Parallelen zur Schweiz. Natürlich ist es kleiner, aber die Problematik ist dieselbe. Und ich denke, dass beim organisierten Islam, den Frau Schröter jetzt angesprochen hat, ein grundlegendes Missverständnis besteht, nämlich, dass die Politik meint, diese Verbände würden die muslimische Bevölkerung repräsentieren. Ich persönlich als Muslimin und auch viele Freunde von mir fühlen sich absolut nicht repräsentiert durch die Islamverbände. Und vielleicht ein anderer Aspekt des Missverständnisses ist, dass man immer meint, ja, je größer diese Verbände sind, umso wichtiger sei ihre Repräsentationsfunktion. Was falsch ist, weil die Verbände repräsentieren sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz höchstens 15% der muslimischen Bevölkerung. Das heißt, wir haben das Problem, dass circa 85% der muslimischen Bevölkerung kein Sprachrohr haben und auch offenbar kein Bedürfnis haben, sich repräsentiert zu fühlen. Und ich merke das immer wieder, dass zum Beispiel die Islamverbände genau mit dieser Diskrepanz auch spielen bzw. davon profitieren, indem sie auch ihren Geldgebern im Ausland, notabene, immer sagen, ja, wir sprechen hier für so und so viele Muslime, ja, also zum Beispiel 6 Millionen in Deutschland oder 500.000 in der Schweiz. Und eigentlich ist das falsch. Sie repräsentieren diese Menschen gar nicht und ganz viele fühlen sich nicht durch sie repräsentiert.
Da kam schon eine Fülle von Aspekten zur Sprache. Runden wir es mit Österreich ab, Herr Maurer. Wie sieht der Umgang in Österreich aus?
Ja, in Österreich haben wir eine ganz spezielle Situation, denn der Islam ist ja hier schon seit dem Jahr 1912 eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Allerdings hat er sich im heutigen Staatsgebiet, das bezog sich ja seinerzeit hauptsächlich auf die bosnischen Muslime in der Monarchie, im heutigen Österreich war der Islam fast ein Jahrhundert lang unter der Wahrnehmungsschwelle. Also er wurde nicht einmal wahrgenommen nach der Einwanderung Zehntausender türkischer Gastarbeiter. Da hat der Islam auch keine Rolle gespielt. Das Thema ist erst dann, so Ende der 90er Jahre und vor allem dann nach dem 11. September 2001 in das breite Bewusstsein gedrungen, dass es auch den Islam bei uns gibt. Und in den vergangenen 20, 25 Jahren, dann insbesondere nach der großen Flüchtlingswelle 2015, hat man Entwicklungen im Islam feststellen müssen, die höchst problematisch sind. Und wir haben so wie in Deutschland und auch in der Schweiz Islamverbände in einer Vielfalt, die eigentlich gar nicht mehr überschaubar ist, die heute zwar wahrgenommen werden, aber die noch immer nicht durchschaut sind von der Politik und von den meisten Medien. Und diese Islamverbände, die teilweise unter der Dachorganisation der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich strukturiert sind, erheben ebenfalls dann den Anspruch, für alle Muslime zu sprechen. Das ändert sich aber dann schlagartig, wenn Probleme angesprochen werden, dann sagt nämlich die IGGÖ sehr schnell, na, aber das sind nicht unsere Verbände, damit haben wir nichts zu tun. Die Problematik der Islamverbände in Österreich stellt sich auch insofern, als in dieser Glaubensgemeinschaft Kultusgemeinden vertreten sind, die zum Beispiel in Deutschland als verfassungsfeindlich und extremistisch eingestuft werden und die Politik eine große Scheu hat, das überhaupt anzusprechen. Man schiebt das weg und man glaubt, dass diese, zum Beispiel Miligürisch, in Österreich eine ganz andere Agenda haben als in Deutschland. Die Realität ist aber eine andere, wie wir heute sicherlich noch besprechen werden.
Es wird schon deutlich, wir haben drei Länder und drei Wege. Da schauen wir nun genauer hin. In Deutschland gibt es Dialogforen wie die Islamkonferenz. In Österreich eine aktuelle Diskussion wie das Kopftuchverbot an Schulen. In der Schweiz, wie immer, durch den Föderalismus hier mal die eine Regelung, dort eine andere. Sie können nun bestimmt aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, was von dem, was wir versuchen, funktioniert und was nicht. Beispielsweise die offizielle Anerkennung des Islams. Fördert das die stärkere Integration der muslimischen Gemeinden oder begünstigt sie ungünstige Entwicklungen? Was würden Sie zur momentanen Lage sagen? Was klappt und was eben nicht?
Also ich denke, dass es nirgends wirklich eine zu 100% funktionierende Integration gibt. Weder in Deutschland noch in Österreich noch in der Schweiz. Es zeigen sich immer mehr Probleme, Stichwort Kopftuch an den Schulen und so weiter. Wir hatten auch viel zu tun mit dem Dschihadismus, als in Syrien noch ein Bürgerkrieg herrschte. Alle Länder haben relativ hohe Zahlen, haben viele Leute gehabt, die radikalisiert wurden und in den Dschihad zogen. Also das sind alles doch Symptome, dass etwas mit der Integration eben nicht klappt. Ich denke, dass zum Beispiel das Islamgesetz in Österreich ein Modell ist, das auch für die Schweiz gut wäre, wenn man ein Islamgesetz hat, das den Rahmen definiert, bis wo kann man quasi Religionsfreiheit und Ausübung und so weiter tolerieren und wo Grenzen gesetzt werden müssen.
Das große Problem der Integration oder der Nicht-Integration ist letztendlich noch nicht mal eines der Verbände. Die Verbände befördern das zwar sehr. Ich war gestern erst wieder in einer zweistündigen Diskussionsrunde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da waren außer Serhan Atış als liberaler Muslime die Vertreter von zwei Verbänden drin. Und ich muss sagen, das war wie immer die Verbandsvertreter, denen fällt zu allem nichts anderes ein, als zu reklamieren, dass Muslime diskriminiert werden, dass als Islamfeindlichkeit herrsche, dass die Kopftuch tragenden Frauen diskriminiert werden. Es gibt überhaupt null, will ich sagen, null Problembewusstsein dafür, dass in den Schulen extremes Konfliktpotenzial herrscht mittlerweile, dass Mädchen, muslimische Mädchen unter Druck gesetzt werden, das Kopftuch zu tragen, dass es religiöses Mobbing gibt, dass Lehrerinnen nicht anerkannt werden. Wir haben muslimische Parallelgesellschaften, wir haben kriminelle Strukturen, wir haben im öffentlichen Raum eine Zunahme von Gewalt, hauptsächlich von Menschen mit muslimischem Hintergrund begangen und insbesondere auch sexualisierte Gewalt. Wir haben in Deutschland statistisch gesehen 2 Gruppenvergewaltigungen pro Tag. Dazu kommt der grassierende Antisemitismus. All diese Dinge werden von den Vertretern der Verbände abgewehrt damit, dass das Hauptproblem darin bestehe, dass Muslime diskriminiert werden. Und da sind sie allerdings, muss man dann auch sagen, extrem anschlussfähig, auch bei den eher nicht organisierten Muslimen. Das ist sozusagen die zentrale Narrative, die auch von linken Parteien bei uns immer wieder vorgetragen wird, die Muslime selber gerne hätten als Allianzpartner gegen den westlichen Staat, den sie abschaffen wollen, den sie ablehnen. Und das klappt ganz gut, muss ich sagen. Also diese Allianz zwischen linken und sehr konservativen, fundamentalistischen Muslimen, den organisierten Verbandsmuslimen, die funktioniert ganz wunderbar. Der eine übernimmt von dem anderen immer ideologische Bausteinchen und dann wirft man sich gegenseitig die Bälle zu. Und das ist das große Problem. Und im Bereich der Integration machen wir extreme Rückschritte. Also es ist nicht so, dass die Integration gut läuft. Alle Umfragen, die wir haben, zeigen eigentlich unglaublich hohe Werte für Demokratiefeindlichkeit, für die Ablehnung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen im Bereich Antisemitismus, im Bereich Überlegenheitsgefühle von Muslimen gegenüber allen anderen. Also es ist eigentlich ziemlich besorgniserregend. Und es gibt überhaupt keine, in Deutschland gar keine Maßnahmen dagegen.
Wenn ich da gleich anschließen darf, Saida, du hast gesagt, das Islamgesetz in Österreich wäre vielleicht ein ganz gutes Vorbild. Ich sehe nicht wirklich, wo das Islamgesetz Anknüpfungspunkte bietet, um diese Probleme, die wir haben und die Frau Schröter jetzt gerade angesprochen hat, wie wir die wirklich lösen können. Denn ich höre eigentlich sehr selten in der Diskussion einen Verweis auf das österreichische Islamgesetz, aber ich höre einfach die Problematik, die sich stellt, nicht nur so, wie sie die Frau Schröter gestellt hat, das haben wir in Österreich natürlich genauso. Die Schulklassen, in denen wir in Wien bis zu 90% Muslime drinnen sitzen haben und wo der Rest der Nicht-Muslime in der Minderheitensituation sehr wohl unter dem Druck steht, konvertiere ich jetzt, damit ich meine Ruhe habe, oder das Mädchen trage ich ein Kopftuch, damit ich von den Burschen nicht belästigt werde, weil die Burschen nur eine Muslima respektieren und eine Nicht-Muslima mehr oder weniger als freiwillig betrachten. Ich sage nicht alle Burschen, aber solche gibt es, diese Probleme haben wir. Christian Klar, ein Wiener Schuldirektor, hat darüber schon 2 Bücher geschrieben. Die Problematik der Islamverbände, dass die das Opfernarrativ in erster Linie transportieren, die ist auch in Österreich genauso bekannt und wird auch jetzt wieder in der Diskussion um das Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren bedient. Und ich fürchte, es wird wieder sehr erfolgreich sein, weil die SPÖ bereits im Wackeln ist und vor allem nicht bereit ist, dieses Gesetz mit einer Verfassungsmehrheit abzusichern gegen eine mögliche Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof. Das hat ja in Österreich bereits ein Kopftuchverbot gegeben für Mädchen. Das wurde dann vom Verfassungsgerichtshof im Jahr 2020 aufgehoben, unter anderem mit dem Hinweis, dass der Gleichheitsgrundsatz verletzt worden sei. Man hat einfach das Kopftuch gleichgesetzt mit Kippa und Kreuz und weil das Kopftuchverbot in erster Linie natürlich auf die Muslime gezielt hat, hat man das als Ungleichbehandlung interpretiert und die Politik hat sich gar nicht erst auf eine Diskussion eingelassen, dass zum Beispiel Kopftuch, Kipper und Kreuz nicht einfach vergleichbar sein und das Kreuz und die Kipper ja nicht mit irgendeinem Zwang verbunden sind oder mit einer Sexualisierung der Frau. Diese Diskussion ist nie in diese Tiefe gegangen. Ich sehe ein Hauptproblem eigentlich gar nicht so sehr in den Islamverbänden, sondern im Umgang der Politik mit diesen Verbänden, die als einzige Repräsentanten der Muslime wahrgenommen werden, die von der Politik als Gesprächspartner, als Verhandlungspartner wahrgenommen werden, obwohl sie auch in Österreich nur eine kleine Minderheit der Muslime repräsentieren. Und es gibt in der Politik aus vielerlei Gründen keine Bereitschaft, sich mit diesen Fragen wie Antisemitismus, muslimischer Antisemitismus auseinanderzusetzen. Obwohl es im Regierungsprogramm der amtierenden Regierung, der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS, durchaus interessante Ansätze gäbe, und zwar sehr konkrete Ansätze, nur ich fürchte, diese Ansätze werden nicht wirklich realisiert, bis auf das Kopftuchverbot, wo man jetzt wirklich dran ist, aber es gibt einige viel wichtigere Dinge, die da drinnen angesprochen wurden in den Koalitionsabkommen, wie zum Beispiel die Veröffentlichung einer Liste extremistischer Organisationen, eine religionsunabhängige Schulaufsicht, eine verpflichtende Auseinandersetzung mit Gedenkstätten. Das sind wichtige Punkte, aber ich fürchte, das wird an der Realität scheitern. Weil wenn ich eine Liste extremistischer Organisationen veröffentlichen will, dann werde ich wahrscheinlich Verbände drinnen haben müssen, die Teil der islamischen Glaubensgemeinschaft sind. Und damit habe ich einen großen Konflikt vor mir. Und ich habe auch außenpolitisch das Problem, denn sehr viele dieser Verbände sind sehr eng mit der Türkei verbunden, sind sehr eng mit der türkischen Religionsbehörde verbunden. Und die wissen alle, wenn es hart auf hart kommt, hat Präsident Erdogan die Hand über uns.
Ja, das stimmt. Aber die Österreicher sind meiner Meinung nach doch weiter, zumindest als wir in Deutschland, weil es immerhin eine Einrichtung gibt, die Dokumentationsstelle politischer Islam, die ich für sehr, sehr wichtig halte. Dort werden immerhin kleine Dossiers und Policy Papers erstellt, die informieren über islamische Organisationen, islamische Akteure, Bewegungen etc. Da sind wir in Deutschland meilenweit davon entfernt. Ich habe bis Ende September das einzige Forschungszentrum geleitet in Deutschland, das sich überhaupt signifikant mit Islamismus beschäftigt hat, von wissenschaftlicher Seite her und auch Wissen für die Gesellschaft bereitgestellt hat in verschiedenen Transferformaten. Und die Universität war aber nicht bereit, dieses Zentrum weiterzuführen über meine Amtszeit hinaus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da 10 Jahre lang mit extremem Mobbing zugebracht an der Universität, weil das Thema Islamismus steht komplett unter Tabu, sowohl in allen akademischen Einrichtungen als auch in weiten Teilen der Politik, bis in die Union hinein, muss man ganz ehrlich sagen. Man möchte das Thema nicht angehen und deshalb fehlt da Wissen. Also die meisten Menschen in Deutschland wissen überhaupt nichts über den Islam. Wir wissen nicht, was ist eigentlich bedenklich, was ist völlig unbedenklich, was sind liberale und moderate Muslime, wer ist eigentlich die DİTİB, also in Österreich ist es die ATİB, dieser große türkische Verband, was ist die Milli Görüş, was sind die Muslimbrüder. Da gibt es ein Nullwissen in der Bevölkerung. Und wenn jetzt Lehrer beispielsweise in ihrem guten Glauben eine Moschee besuchen wollen mit ihren Schülern, das kommt ja vor, dann wissen die gar nicht, wo sie hingehen sollen. Ja? Und vieles andere im Alltag, was so auf der Ebene der praktischen Begegnung läuft, auch das geht häufig schief, weil man gar nicht weiß, wer einem überhaupt gegenübersteht. Und der Unwille ist extrem, da überhaupt mal Licht ins Dunkel hineinzubringen.
Darf ich gleich einhaken, die Doku-Stelle politischer Islam. Also das ist wirklich eine hervorragende Einrichtung, die liefert auch sehr tiefgehende Studien, zum Beispiel über Milli Görüş, über die islamische Glaubensgemeinschaft, über das aktuelle Problem der islamistischen Influencer. Also sehr gute Analysen und Studien. Allerdings, das Problem ist auch wieder, die Politik nimmt das nicht wirklich wahr. Und ich habe da ganz konkretes Beispiel. Die Dokustelle Politische Islam hat schon vor 3 Jahren einmal auf der türkischen Kulturmesse in Dornbirn, die wird veranstaltet von der Islamischen Föderation, das ist der Österreich-Ableger der islamischen Gemeinschaft Milli Görrisch. Da haben Mitarbeiter der Dokustelle sich das Buchangebot angeschaut und haben dort eingekauft die türkische Übersetzung von Hitlers Mein Kampf. Sie haben eingekauft das Buch Grundwissen für Frauen, in deutscher Sprache übrigens. Und sie haben diese Bücher analysiert. Gut, bei Mein Kampf muss man nicht viel analysieren, aber das ist das Buch Grundwissen für Frauen. Da muss man draus wörtlich zitieren und das hat die Dokustelle auch alles gemacht. Und da geht es halt nicht nur um Frauen, sondern auch um staats- und demokratiefeindliche Positionen in Hardcore-Form. Also zum Beispiel, es wird den Frauen erklärt, dass sie jederzeit sexuelle Verfügbarkeit ihrem Ehemann anzubieten haben. Da steht dann wörtlich drin, wenn eine Frau zum Geschlechtsverkehr gerufen wird und sie gerade beim Kochen am Ofen ist, soll sie dem Ruf ihres Ehemannes nachkommen. Oder noch mehrere Zitate in diese Richtung. Oder die Frau ist mangelhaft, weil die Frau beispielsweise 3 Monate im Jahr aufgrund ihrer Menstruation nicht betet und der Mann aber das gesamte Jahr, wird sie im Vergleich zum Mann als mangelhaft bezeichnet. Das sind wörtliche Zitate aus diesem Buch. Und dieses Buch hat fast 500 Seiten. Und es werden die Muslime aufgefordert zur Pflicht für den Dschihad, für die islamische Weltherrschaft. Es wird ganz konkret angeführt, wie sich Muslime verhalten sollen, wenn sie in einem Land leben mit einer Regierung der Kufa, also einer Regierung der Ungläubigen, wie das ja in Deutschland, Österreich, der Schweiz der Fall ist. Dort ist die Aufgabe der Muslime, diesen Regierungen ein Ende zu setzen. Ja? Dieses Buch wurde in Österreich vor 3 Jahren erstmals gekauft. Ich habe vor 3 Jahren das erste Mal darüber berichtet, in deutschen Zeitungen, in österreichischen Zeitungen. Die Dokustelle hat, wie gesagt, darüber berichtet. Und wir haben das Buch heuer wieder auf der türkischen Kulturmesse in Dornbirn wiedergekauft. Das Buch gibt es noch immer. Der deutsche Verfassungsschutz hat jetzt aufgrund einer Initiative des CDU-Abgeordneten Christopher de Vries eine Untersuchung des Buches vorgenommen. Und in Deutschland ist man so weit, dass man jetzt einen Verbotsantrag bei der Zentralstelle für jugendgefährdete Medien eingebracht hat. In Österreich schaut es aber ganz anders aus. Ich habe die Frauenministerin Holzleitner von den Sozialdemokraten im Juli zum ersten Mal um eine Stellungnahme ersucht, weil sie ja selbst in einem Interview gesagt hat, man dürfe bei Gewalt gegen Frauen nicht blind sein für den Islamismus. Also das ist eigentlich ein guter Ansatz. Und dann habe ich gesagt, na, und was sagen Sie zu diesem Buch? Und es hat 2 Monate gedauert, bis sie mir dann mitgeteilt hat über den Sprecher, dass sie nichts dazu sagen möchte. Und so haben es auch die Frauensprecherin der anderen Parteien gemacht.
Es wurden jetzt verschiedene Punkte angesprochen, die ich gerne aufnehmen möchte. Einerseits vielleicht der letzte Punkt, den Manfred aufgenommen hat, die frauenfeindlichen Passagen des Koran, die gibt es tatsächlich, die sind frauenfeindlich und es gibt viele Leute, die damit nicht klarkommen, aber der Mainstream will, dass man am koranischen Text nichts ändert. Weil man diese Schrift ja für heilig hält, ist es sehr, sehr schwierig, diese frauenfeindlichen oder freiheitsfeindlichen Passagen überhaupt daraus zu nehmen. Das stellt auch ein Problem für den Unterricht des Islams in den öffentlichen Schulen. Da muss auch die Politik sich mal dahinter machen, weil genau solche Passagen eben auch gelehrt werden. Zurück zur Dokustelle Politischer Islam in Österreich, welche ich auch sehr gut finde. Wir haben etwas, ich sage mal nicht Ähnliches, aber wir haben so etwas wie ein schweizerisches Zentrum Islam und Gesellschaft in Fribourg in der Schweiz. Leider ist das nicht vergleichbar, weder mit der Dokustelle in Wien noch mit dem Zentrum von Frau Schröter, weil es absolut keine kritische Distanz gibt zu den Moscheen und zu den Islamverbänden. Ganz im Gegenteil. Dieses schweizerische Zentrum arbeitet eng zusammen mit den Moscheen und deren Verbände und hat sich sogar ein bisschen zum Fürsprecher der Moscheen und der Verbände gemacht in den letzten 10 Jahren. Insofern müsste da auch etwas korrigiert werden. Dass das Publikum, das große Publikum, die Bevölkerung keine Ahnung von Islam hat und sich auch nicht damit beschäftigt, ist auch in der Schweiz ein großes Problem. Ich glaube, dass sich die Menschen einfach mehr mit dem Thema befassen sollten. Ich bin immer wieder enttäuscht zu sehen, dass selbst Akademiker keine Ahnung von diesen Strukturen im Land haben, sich nicht dafür interessieren, woher das Geld kommt, mit dem riesige Moscheen gebaut werden, sich nicht für internationale Zusammenhänge interessieren und dann total überrascht sind, wenn da wieder eine Moschee gebaut wird und uns vorgegaukelt wird, sie werde nur aus den Mitgliederbeiträgen quasi des Vereins finanziert. Also die Moscheen kosten im Schnitt 4 Millionen Euro und das sollen Mitgliederbeiträge sein. Wichtig scheint mir auch einfach zu sagen, Manfred hat die Türkei angesprochen, das ist ein ganz gewichtiger Player. Und die Türkei hat eine strategische Vorgehensweise. Ich erwähne nur zwei Sachen. Kürzlich wurde in der Türkei eine Akademie gegründet, um Imame auch für uns hier auszubilden und Religionslehrer auszubilden. Wichtig ist dabei zu sagen, dass die Türkei 2018 15 Milliarden Dollar von Katar bekommen hat. Katar sagte, dass es würde dieses Geld quasi in die türkische Wirtschaft investieren. Das können wir nicht kontrollieren. Und dieses Abkommen von damals, 2018, zwischen Katar und der Türkei, ist im Sommer 25, also kürzlich, in Kraft getreten. Und seither sehen wir, dass eine Offensive stattfindet. Außerdem, das möchte ich auch noch schnell erwähnen, vor genau einem Jahr hat Qatar Charity, das ist eine Stiftung des katarischen Staates, Diyanet, das heißt die Behörde in der Türkei, die sich um die Religion kümmert, hat mit Diyanet ein Abkommen unterschrieben und da war eine zentrale Figur der Muslimbruderschaft dabei, das ist Muhyiddin al-Qaradagi. Das ist ein Iraker, der in Doha lebt. Und die haben ein Abkommen verbunden mit mehreren Milliarden. Das heißt, das Abkommen der muslimischen Einheit soll das dienen. Ja? Muslimische Einheit, was bedeutet das? Übrigens seit März 25 gibt es auch enge Verbindungen im Religionsbereich zwischen der Türkei und Afghanistan, also mit dem Taliban-Regime. Und eben diese Akademie für Religionsvertreter ist entstanden. Die Türkei ist sehr aktiv in Südostasien. Sie lädt auch Menschen aus Bangladesch in die Türkei ein, um sich auszubilden. Und sie macht große Werbung im Land der Taliban. Und das bedeutet, dass der Islam, den die Diyanet auch bei uns zu implementieren gedenkt, weiterhin ein sehr, sehr konservativer Islam ist. Also man sieht total verhüllte Frauen. Und in Südostasien ist die Türkei in diesen armen Ländern, Bangladesch, Nepal, sehr aktiv, baut Moscheen für die Rohingyas in Flüchtlingslagern, als wäre das das Dringendste. Und all das hat eben Auswirkungen auf den Islam hier in der Schweiz. Wir wissen, dass zum Beispiel die Freitagspredigt direkt aus Ankara kommt. Wir wissen, dass die türkischen Imame in Europa aus Ankara entsandt werden und auch entlöhnt werden. Das heißt, es ist alles von Ankara aus ferngesteuert. Und hier stellt sich die Frage für die Politik, will man das so beibehalten oder will man mal, ich weiß nicht, die Abkommen, die man hat mit der Türkei, vielleicht revidieren, neu verhandeln, vielleicht Grenzen setzen? Ich würde sogar sagen, hier in der Schweiz, aber auch anderswo, müsste man auch über das Tabu sprechen, die Anzahl der Moscheen zu begrenzen. Weil es hat sehr viele, in Deutschland hat es circa 3000, in der Schweiz etwa 300. Und bis wann wollen wir das tolerieren, dass ein Islam implementiert wird, der gegen alle demokratischen Prinzipien handelt und der eigentlich hochproblematisch ist jetzt im 21. Jahrhundert?
Ich weiß nicht, ob der Zug nicht schon abgefahren ist, denn gerade das Beispiel Diyanet zeigt ja auch, dass auch hier nicht nur die Zivilgesellschaft keinen blassen Schimmer hat, was da alles abläuft, sondern auch die Politik. Und wenn man die Politik darauf aufmerksam macht, dann wird das ignoriert. Also es gibt auf der Webseite der Diyanet abrufbar den Strategieplan 2024 bis 2028. Da ist drinnen genau aufgelistet, was die Türkei alles vorhat. Und es geht ganz konkret darum, der gesamten Menschheit, insbesondere jungen Menschen, die Möglichkeit zu bieten, unter der Führung von Koran und Sunna die islamische Zivilisation kennen und ein entsprechendes Bewusstsein zu entwickeln, schreibt Präsident Erdogan da drinnen. Es wird auch genau aufgelistet, was das Ziel ist. Man will bis 2028 11,85 Millionen Menschen erreichen, also außerhalb der Türkei. Und derzeit hat man 1,85 Millionen. Das Budget wird aufgestockt von 2,5 Milliarden auf 4,5 Milliarden Euro. Das heißt, man sieht hier, wohin das Geld aus Katar investiert wird. Und der Plan sieht vor die Rekrutierung von Auslandstürken, die bereits eine neue Staatsbürgerschaft angenommen haben. Das heißt, Austro-Türken bei uns in Deutschland, deutsche Staatsbürger mit türkischen Wurzeln. Die sind im Visier der Diyanet, die sollen neben den NGOs benutzt werden, um diese Strategie der Religionsbehörde umzusetzen. Auch hier wieder das Problem. Ich habe keinen Politiker in Österreich gefunden, der sich zu diesem Plan äußern wollte, obwohl dieser Plan in Österreich gelebt wird. Also wir haben erst im vergangenen Mai erlebt, dass die islamische Glaubensgemeinschaft einen Kooperationsvertrag mit Diyanet abgeschlossen hat. Da hat es zwar kurz einen Protest der Integrationsministerin Plakholm gegeben, aber dann war nichts.
Das Problem ist doch, dass man es nicht wissen will, sondern dass man aktiv verhindert, dass überhaupt Wissen entsteht. Und zwar aus zweierlei Gründen, meiner Meinung nach. Auf der einen Seite möchte man die Türkei nicht verärgern, also trotz aller Beleidigungen auch Herrn Erdogans gegenüber europäischen Politikern, hält man eigentlich immer die Klappe und gibt sich komplett devot. Und das liegt einerseits daran, dass man der Türkei die Rolle zugedacht hat, einen Teil der Flüchtlinge aufzuhalten, die nach Europa wollen, und man selber dann die Hände sich in Unschuld wäscht. Also man selber muss sie nicht aufhalten, was dann wieder hässliche Bilder gäbe oder große Debatten. Das überlässt man der Türkei. Und deshalb hat Erdogan im Prinzip einen richtig guten Trumpf in der Hand. Und das Zweite kommt jetzt dazu, dass ja nun unübersehbar ist, dass Europa in der Weltpolitik komplett auf dem Rückzug ist. Europa spielt in vielen Teilen der Welt überhaupt keine Rolle mehr. Sehen wir mal beim Nahostkonflikt. Da waren völlig andere Akteure, USA, China, große neue Verbindungen, die BRICS und die Shanghai-Kooperationen. Da spielt Europa keine Rolle mehr. Und jetzt versucht man krampfhaft sich an die Türkei anzulehnen. Türkei, die sich immer alle Optionen offen halten, die ein starkes Militär haben, in der Drohnenentwicklung führend sind. Also solange sich die Europäer nicht um ihre eigenen Belange kümmern, und das tun sie einfach nicht, desto abhängiger werden sie auch von so einem Potentaten wie Herrn Erdogan. Das ist das eine. Und das andere ist, im Innern hat man zumindest in Deutschland das gesamte Thema Islamismus sträflich vernachlässigt, auch ganz maßgeblich unter Führung der Union. Wolfgang Schäuble hat ja 2006 die erste deutsche Islamkonferenz eröffnet und damit eine privilegierte Partnerschaft für islamische Gemeinden geschaffen. Und Angela Merkel hat, das wissen wir ja alle, nicht nur offene Grenzen produziert, sondern Islamismus war sozusagen ein Thema, das überhaupt nicht mehr besprochen werden durfte. Man hat das Thema bei uns der AfD überlassen. Und da es jetzt im Lager der AfD ist, mag überhaupt niemand mehr irgendetwas dazu sagen, weil es ein sogenanntes AfD-Thema ist. Es ist völlig absurd, aber es ist leider so.
Es ist eben umso absurder, als die Diyanet eng arbeitet mit rechtsextremen Parteien, also mit einer MHP oder einer BBP in der Türkei. Das sind rechtsextreme, faschistoide Parteien. und die Dianet macht gemeinsame Sache mit ihnen und wir überlassen dieses Thema den Rechtsextremen.
Aber auch diese Verbindungen werden überhaupt nicht beachtet. Und jetzt kommt noch was Drittes dazu. Durch diese wahnsinnig beschleunigte Migration, die wir erleben in allen westeuropäischen Ländern, werden die Muslime als Wählergruppe immer interessanter. Das merkt man ja auch. Herr Maurer hat ja auch schon verschiedentlich auch über deutsche Politiker geschrieben, die überhaupt keine Scheu haben, sich mit Millî-Görüş-Leuten gemein zu machen. Und da geht es dann um Wählerstimmen. Ja? Also ich habe selber gesehen, da werden Wahlveranstaltungen in äußerst zweifelhaften Moscheen durchgeführt, weil man zeigen will, wie weltoffen man ist. Weltoffen, bunt, divers. Und das macht man am allerbesten, indem man sich mit irgendwelchen Verbandsvertretern ablichten lässt fürs Foto.
Ja, das passiert auch bei uns. Und dass die Politiker einfach naiv in diese Moscheen gehen, ohne zu wissen, mit wem sie es wirklich zu tun haben. Und dieser Islamo-Gauchisme, sagt man auf Französisch, das ist die Verbindung von der Linken mit dem eigentlich rechtsextremen Islamismus. Und die Linke begreift nicht, dass Islamismus eine rechtsextreme islamische Bewegung ist. Das begreift die Linke nicht und darum macht sie diese Verbindung. Und auf europäischer Ebene, das mit der Türkei, die Türkei ist ein NATO-Mitglied und darum wollen es sich viele NATO-Länder nicht verderben mit einem Erdogan und das ist die Teufelsküche.
Ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen Ursachenforschung mal betreiben. Es ist ein interessantes Stichwort gefallen, naiv. Wir haben jetzt gehört, dass die Politik irgendwo einen sehr passiven Umgang mit diesen muslimischen Verbänden pflegt. Und ich frage mich jetzt dauernd, ist das Naivität, dass sie nicht wissen, wer ihnen gegenüber sitzt? Oder ist es eine übertriebene Toleranz? Ist es die Angst, in eine rechte Ecke geschoben zu werden? Oder ist es eine bewusste Strategie, mit welchen Zielen auch immer? Wie würden Sie das beurteilen? Wer will den Stab da brechen über die Politik?
Darf ich einsteigen? Ja, es ist eine Mischung aus allem, was Sie genannt haben. Es ist zum Teil einfach wirklich Unkenntnis, zum Teil ist es Ignoranz, zum Teil ist es aber sehr wohl Kalkül. Also zu mir hat vor 15 Jahren schon ein führender ÖVP-Wahlstratege gesagt, unter diesen Zuwanderern sind ja auch viele potenzielle Wähler darunter. Und es hat gerade unter den Konservativen sehr lange diese Illusion gegeben, die AKP sei eine Art islamische CDU, weil man beim Familienbild und bei der Ablehnung der Homo-Ehe, da hat es Schnittmenge gegeben. Und diese Illusion hat man wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber man sieht natürlich diese wachsende Wählergruppe.
Ja, und je mehr man einbürgert, desto größer wird sie ja auch. Bei uns Turbo-Einbürgerung, das heißt, die Anzahl der islamistischen Wähler wächst rasant.
Ja, aber auch die FPÖ, die ja gegen den politischen Islam zu kämpfen vorgibt, auch die sucht den Kontakt zu türkischen Organisationen. Also der stellvertretende FPÖ-Chef Heimbuchner hat den Millî-Görüş-Regionalchef in Oberösterreich und Salzburg in der Landesregierung empfangen zum Gespräch.
Ja, das gleiche mit der AfD, Maximilian Krah wirbt um die Erdogan-Muslime, weil er glaubt, dass sie die gleichen Werte vertreten.
Ich habe nur ein spezielles Thema bei der SPÖ, die hat vielleicht einen Denkanstoß bekommen. Ob sie wirklich nachdenken wird, das weiß ich nicht. Aber im letzten Landtags- und Gemeinderatswahlkampf in Wien im April, da wurde natürlich wieder geworben mit Vertretern der AKP. Also man hat völlig ignoriert, dass der Vorsitzende der Schwesterpartei CHP und der Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu verhaftet wurde. Und man hat stattdessen in den Wahlkampf AKP-Bürgermeister aus der Türkei eingeladen, um die türkische Gemeinde anzusprechen. Meines Erachtens wahltaktisch durchaus naheliegend, denn wenn man sich die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2023, türkische Präsidentschaftswahl, ansieht, dann sieht man, dass Erdogan in der Türkei 52% gewonnen hat und Kılıçdaroğlu, sein Herausforderer, mit 48% unterlegen ist. Wenn nur Österreich gewählt hätte, dann wäre es 74-26 für Erdogan ausgegangen. Ja, das heißt, die Austro-Türken tendieren sehr stark zu Erdogan, also hat sich die SPÖ, diese austro-türkische Wähler-Community, zur Zielgruppe erklärt und pflegt und hegt diese. Allerdings, das Wahlergebnis sollte ein Denkanstoß sein, denn es hat sich herausgestellt, dass die Kandidatin Alisha Bozatemur, das ist eine Vertraute von Wiener Bürgermeister Ludwig, die hat dieses Mal nur 1470 Vorzugsstimmen erhalten. Bei der letzten Wahl im Jahr 2020 hatte sie noch 3571 Vorzugsstimmen. Das heißt, es könnte schon sein, dass die türkische Community das gar nicht wirklich gutiert, dass die Sozialdemokraten mit Erdogan gemeinsame Sache zu machen versuchen. Das geht so weit, dass der Bürgermeister Ludwig nach Ankara fährt und ein Treffen mit dem Präsidenten absolviert hat, um daheim auf Stimmenfang zu gehen. Diese Rechnung ist zumindest bei dieser Wahl nicht aufgegangen.
In dem Moment, wo die islamischen Verbände anfangen, eigene Parteien aufzubauen, da haben wir ja schon Anzeichen, erste Versuche, und dann werden die bürgerlichen Parteien oder auch die Sozialdemokratie und auch die Linke wahrscheinlich werden dann das Nachsehen haben, weil dann wählt man doch lieber das Original. In Deutschland hat man da einen Versuch gemacht mit der sogenannten Dawa-Partei. Das Akronym war nun nicht ohne Grund gewählt.
Oder die Big-Partei.
Die Big-Partei, ja. Genau. Und die sind zwar noch klein, aber sie haben in bestimmten Regionen, haben sie schon Wahlerfolge und da sitzen schon in den Kommunalparlamenten Vertreter dieser Organisation.
Worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist die Präsenz der Muslimbruderschaft in Europa, weil die haben eigentlich den ersten Samen quasi gepflanzt für diesen politischen Islam, der uns heute Kopfzerbrechen macht. Und mit dieser Muslimbruderschaft haben die verschiedensten Länder schon in den 60er Jahren eng zusammengearbeitet, kooperiert, sie benutzt. Und darum besteht vielleicht auch 50 Jahre später noch eine Wahnsinnshemmung, sie in die Schranken zu weisen. Ich weiß, dass sie sehr aktiv sind und sehr erfolgreich. Sie haben auch ihre Vertreterinnen und Vertreter auch an Unis in Form von Studentenorganisationen und sie arbeiten eigentlich in Richtung Unterwanderung. Vielleicht hat uns Frankreich erst kürzlich gezeigt, wie man mit diesen Institutionen umgeht, der Muslimbruderschaft. Wir haben sehr viele Institutionen in ganz Europa, die wirken. Frankreich hat das IESH, das war ein europäisches Institut für Humanwissenschaften, so nennt es sich, in Burgund geschlossen und gesagt, wir schließen das, weil das eine quasi Fabrik ist für Radikalisierung. Sie haben das gemerkt nach 30 Jahren und jetzt ist das geschlossen und das Geld ist auch eingefroren. Und mit diesem IESH, also dieses Institut in Burgund, sind auch viele Leute aus Deutschland und aus der Schweiz, wahrscheinlich auch aus Österreich, verbunden. Und darüber haben wir vielleicht jetzt dieses Mal nicht gesprochen, aber vielleicht das nächste Mal.
Wir haben in der Tat über sehr vieles noch nicht gesprochen, weil das Thema einfach auch unglaublich umfassend ist. Und wir biegen langsam Richtung Schlussrunde ein. Ich habe kürzlich mit einer Lehrerin gesprochen, die in ihrem Fall zu Österreich zum Thema Schulen gesagt hat, der Kampf ist eigentlich schon verloren. Wir können die Entwicklung nicht mehr umdrehen mit der Situation in den Schulen. Und ich möchte ungern so pessimistisch aufhören am heutigen Tag. Lassen Sie uns doch mal darüber sprechen, welche Strategien es allenfalls braucht, um die friedliche Koexistenz mit dem Islam, mit den muslimischen Verbänden zu fördern. Gibt es konstruktive Ansätze aus Ihren jeweiligen Ländern?
Also meiner Meinung nach, der Anfang muss sein, dass Institutionen gefördert werden, die Wissen bereitstellen. Und das gibt es in Deutschland momentan nicht. Es gibt zwar noch einige wenige Professoren an einigen wenigen Hochschulen, die da versuchen, noch die Fahne hochzuhalten, der Wissenschaftsfreiheit und eben auch tabuisierte Themen anzugehen. Aber die werden immer weniger, weil junge Menschen, junge Wissenschaftler mit dem Thema keine Karriere mehr machen können. Also da ist ein Riesenbedarf. Und wenn Wissen da ist, dann muss man eine ganz klare Aufklärungskampagne machen. Und die muss bottom-up und upside-down laufen. Also sowohl bei den Vertretern der Eliten aus Politik und Gesellschaft als auch in den Kommunen muss aufgeklärt werden. Und das muss ähnlich laufen wie beim Thema Rechtsextremismus, der ja sehr, sehr ernst genommen wird. Islamismus wird noch nicht ernst genommen und da müssen wir eine Veränderung hinbekommen. Und daraus ergeben sich dann erst die Strategien. Und ich sehe auch, dass es nicht einfach ist, weil wir schon sehr, sehr fest verwurzelte Strukturen haben. Aber wenn man einmal in die Geschichte schaut, dann sieht man alles, was Menschen aufgebaut haben, können Menschen auch wieder abbauen, beziehungsweise man kann Entwicklungen immer wieder korrigieren. Von daher bin ich nicht pessimistisch. Nur, was mich oft ärgert, ist, dass es so gar keine Bemühungen gibt zurzeit. Und ich hoffe, dass solche Runden wie die jetzige dazu beitragen, dass doch der eine oder die andere vielleicht tätig werden möchte und sich auch engagieren möchte für die Demokratie und die Freiheit.
Ja, also was ich da hinzufügen möchte, ist, dass die Politik dringend diese Abkommen mit diesen Ländern wie Türkei oder Katar oder Kuwait, das sind alles Financiers, dass sie diese Abkommen einfach hinterfragen und dass sie Grenzen setzt, einfach Grenzen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich möchte sagen, es besteht wirklich ein Kulturkampf innerhalb des Islams. Und das wird negiert. Also innerhalb des Islams findet ein Kulturkampf statt. Schauen Sie sich zum Beispiel Kosovo an. Dort übrigens hatten wir die höchste Rate an Dschihadisten. Dort wurde ein Islam importiert, eben aus Katar oder aus Saudi-Arabien. Und wir spüren ja jetzt die Nachwehen. Dort hat vor 4 Tagen der oberste Gerichtshof entschieden, dass das Kopftuch für muslimische Mädchen an den Schulen verboten ist. Und das heißt, daran sehen wir, dass ein Kulturkampf stattfindet. Und vielleicht der dritte Punkt und der letzte, es gilt für die Politik in Europa, die laizistischen Muslime zu stärken, sie nicht an den Rand zu drängen, weil sie nicht in Verbänden organisiert sind, sondern sie ganz bewusst reinzuholen in die Debatte und ihnen genauso Gewicht zu geben, mindestens so viel Gewicht zu geben wie den Islamverbänden, damit man nicht den Islamverbänden ausgeliefert ist.
Ja, also ich würde die Einschätzung dieser österreichischen Lehrerin leider für sehr realistisch halten. Und wenn ich optimistisch sein möchte und einen konstruktiven Ansatz finden möchte, dann kann ein konstruktiver Ansatz nur der sein, dass er auch ein konfrontativer Ansatz ist, nämlich ein konfrontativer Ansatz, der sich mit diesen islamischen, islamistischen Verbänden offen auseinandersetzt und nicht darauf hofft, sie als Verbündete zu gewinnen. Denn diese Verbände gerieren sich durchaus als Verbündete und geben sich als demokratisch und als durchaus liberal. Aber wenn man sich die genau anschaut, also Milli Gyrosch oder ATIP, wenn man da genauer hinschaut, dann ist da nur mehr wenig vorhanden an Werten, die mit unseren Werten vereinbar sind. Und daher wird es unbedingt nötig sein, dass, was im Regierungsprogramm zum Beispiel steht, dieser österreichischen Bundesregierung, dass man das auch umsetzt, nämlich eine religionsunabhängige Schulaufsicht. Denn derzeit ist es ja so, dass zum Beispiel in Vorarlberg der Religionsunterricht beaufsichtigt wird vom Vorsitzenden der Milli Gyrosch-Organisation in Österreich. Zahlreiche Lehrer sind von Milli Gyrosch und jeder Lehrer muss Mitglied der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich sein. Und wir hatten erst vor kurzem den Fall einer wirklich liberalen Fachinspektorin für den islamischen Religionsunterricht, die ihren Job verloren hat, weil die Kollegen, die der islamischen Glaubensgemeinschaft angehören und dann auch noch Milli Gyrosch angehören, eine Petition gegen sie verfasst haben und dies dann als Anlass genommen wurde, um diese Frau ihres Posts zu entheben. Und an ihre Stelle ist jetzt ein Milli Gyrosch-Mann gekommen. Also wenn die Bundesregierung nicht in der Lage ist, der Realität ins Auge zu blicken und entsprechende konfrontative Maßnahmen zu setzen, dann glaube ich, wird diese Lehrerin mit ihrem Befund recht behalten.
Der Begriff Optimismus ist gefallen. Ganz zum Schluss und bitte in aller Kürze, wie optimistisch sind Sie, dass Ihr Land den richtigen Weg, die Kurve noch findet?
Also ich persönlich bin relativ optimistisch. Das heißt, vorausgesetzt, die Politiker nehmen dieses Thema wirklich ernst und konfrontieren sich damit, dann könnte man das Rad noch drehen.
Also ich bin gemäßigt optimistisch, würde ich mal sagen. Man könnte noch vieles tun, aber man muss endlich mal beginnen. Und Da bin ich mal gespannt, ob das passiert. Also bis jetzt ist da wenig zu sehen, um ganz ehrlich zu sein.
Ich muss sagen, aus der Erfahrung im Umgang mit den Politikern, die nicht bereit sind, bekannte Probleme auch konkret anzusprechen und entsprechend zu handeln, kann ich leider auch nicht sehr optimistisch sein.
Das war das Dreiländereck. Vertreter aus Deutschland, der Schweiz und Österreich im Gespräch über ein Thema, heute das der islamischen Gemeinden in den deutschsprachigen Ländern. Zu Gast waren Susanne Schröter, Saida Keller-Messali und Manfred Maurer. Das Dreiländereck kommt wieder nächsten Mittwoch. Mein Name ist Stefan Milius. Besten Dank an alle Beteiligten und Ihnen natürlich fürs Zuhören.